Das leitet über zum neuen weltanschaulichen Fundament, zur fünften politischen Theorie, die ich mir für eine Podcast 33 aufgehoben habe. Und zwar, das ist jetzt die Weltanschauung, die im Grunde eigentlich noch fehlt und auch die, die als Schlussstein das Ganze erst sinnhaft erscheinen lässt, was bisher sich theoretisch an Schlachten die letzten paar Jahrhunderte geliefert wurde. Und zwar, ich führe heute den Begriff ein, und ich denke, du wirst mir blind folgen, wie immer, der ich, also was sind wir, ja? Wir sind liberal reaktionär.
Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maron.
Wir müssen da jetzt irgendwie reinkommen und gucken, dass wir einen Drive kriegen und vor allem die Soundqualität wieder besser bekommen, aber... Naja,
aber jetzt gerade ist sie gut. Aber es wäre auch schön im Podcast, dass man so eine schlechte Grundqualität hat, dass man sagt, oder dass der andere halt immer sagen muss, jetzt gerade ist gute Qualität, sag was Sinnvolles.
Gut, arbeiten auf Knopfdruck, aber das war ja so ähnlich wie in dieser legendären Folge 20, wo du über was gesagt hast und auf einmal war das Rauschen und ich habe gar nichts verstanden und konnte mir nur so denken irgendwie aufgrund dessen, was du vorher gesagt hast, was du jetzt wahrscheinlich gerade sagst und wollte dann aber auch nicht die ganze Zeit sagen, jetzt verstehe ich dich nicht.
Ja,
das war dann irgendwie auch noch so eine doppelte Ebene, ja.
Würde aber auch doch schon dabei meine ganze Menschenverachtung im Zaum haltend sagen, es gibt durchaus einige Podcasts, die gut damit bedient wären, wenn es mal ein bisschen, also die es nötig hätten, dass es mal rauscht, dass man sich fragt, könnten die vielleicht gerade was Gutes gesagt haben? Wenn man hört, was die gesagt haben, denkt man natürlich, tja, schade. Ne? Aber bei uns, beim Podcast, wir hätten es gar nicht nötig gehabt. Unser Rauschen war ja ein Luxusrauschen.
Ja, kann man natürlich auch so sehen. Und Möchtest du, also hast du bestimmte Podcasts im Sinn? Wahrscheinlich, oder? Willst du dir noch ein paar Anspielungen untermauern, dass die Zuhörer vielleicht auch wissen, welche das sein können?
Ja, die meisten von denen sind längst durch ein unduldsames und bösartiges System von Spotify gesperrt und so. Von daher kennen die noch weniger Leute als ohnehin schon. Und wahrscheinlich, wenn man da von Spotify runtergekickt wird, denkt man sich, man sei ja subversiv oder gut oder die Eliten könnten gar nicht anders mit einem Verfahren als einen bösartig zu löschen. Von daher lasse ich den Leuten auch diese kleine Genugtuung. Aber besser macht es den Podcast auch nicht, wenn er gesperrt wird.
Nee, wahrscheinlich nicht. Können wir uns doch glücklich schätzen. Aber wie gesagt, bei uns schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass er gebannt wird, auch relativ gering
ein. Unser Podcast ist nicht gebannt worden bisher. Wird wahrscheinlich auch nicht gebannt, weil unser Stil sich verfeinert. Also wessen Podcast dann gelöscht wird, der war sogar zu doof für Ernst Jüngers Maxim. Und Ernst Jüngers Maxim, das weißt du ja, sind für uns eher so ein Notnagel. Eigentlich siedeln wir noch darüber. Aber dieses Zensur verfeinert den Stil, wenn er nicht mal das schafft, der gehört wirklich auch gesperrt.
Ja, kann man so sehen, aber was hast
oder du... Oder wie der große, Karl Kraus sagt, eine Satire, die der Zensor versteht, ist zu Recht verboten.
Ja, ist doch schön. Sehr schön, ist wirklich von Karl Kraus.
Natürlich, klar, ja.
Ah, ich dachte, hättest du dir gerade spontan ausgedacht und ihm zugeschrieben.
Das spricht für mich, aber jetzt, ich wollte eigentlich...
Nee, das spricht für mein Bild über dich.
Oder so, ja, da werden die Zuhörer dir zustimmen, dass es eher dafür spricht. Aber ich wollte eigentlich gerade fragen, was viel weniger selbstherrlich gewesen wäre als das, was du gesagt hast. Ich wollte dich vollkommen offen fragen, wer hätte diesen Spruch, eine Satire, die der Zensor versteht, ist zu Recht verboten, sonst noch sagen können? Da hätte ich nicht meinen Namen genannt, aber vielleicht noch ein paar andere. Wer hätte so einen coolen Spruch sagen können?
Gute Frage. Karl Kraus? Jonas Maron, also das ist natürlich...
Nee, der muss nicht. Ich finde, Oscar Wilde hätte ihn auch sagen können. Passt
ja,
auch.
Ich würde gerade sagen,
ja, vom Schnippischen, vom Modernen irgendwie. Also das.
Ja, es muss schon. Ja, da hast du natürlich recht.
Der Spruch ist auch so ein bisschen so, da schwingt auch so ein bisschen Zynismus mit, das wäre kein. Wobei jetzt Gomez Dávila ist nicht immer ganz fern von Zynismus, ja, aber es hätte nicht so zu Gomez Dávila gepasst, finde ich, zum Beispiel. Ja.
Es ist zu modern, meinst du, ja?
Ein bisschen, ja.
Der Hüfte dafür, ne?
Zu Klonowski aber wieder hätte es gepasst, denn Klonowski ist ja, wie gesagt, kein Plagiat, sondern eine Weiterentwicklung von Gomez Dávila. Klonowski würde ich es noch zutrauen, ja.
Ja, aber was ist dann Arne Kolb zwischen Dávila und Klonowski? Habe ich mir auch schon öfter gefragt, weil du hast ja schon immer gesagt, Klonowski ist ja quasi Dávila oder Dávila in unserer Zeit. Aber was ist dann Arne Kolb?
Ich habe vor allem immer gesagt, bevor ich Dávila überhaupt kannte, dass Klonowski der Harald Schmidt unserer Zeit für Intelligente halt ist. Ja? Also Klonowski kann natürlich nicht nur Pointe machen und mich schmerzt es auch ein bisschen, wenn er da manchmal so viel Tagespolitik macht. Aber an sich vom Typus her ist Klonowski ein ich scheue mich zu sagen, etwas klügerer Harald Schmidt, denn wenn man die Kategorie der Weltweisheit, nicht nur der Bildungsklugheit einbezieht, ist niemand klüger als Harald Schmidt. Aber das, ich habe sehr viel früher die Verbindung Schmidt-Klonowski gemacht als die Verbindung Davila irgendwer, weil ich den Davila gar nicht kannte. Aber Kolb ist sicherlich näher an Davila von seinen eher so, überhistorischen, metapolitischen Themen her. Ja, also der Kolb scheut. Ja, der einzige Name eines Lebenden, den ich bisher bei Kolb gelesen habe, war Habermas. Und auch das klärt sich hoffentlich in den nächsten Jahren.
Ja, da kann man schon ausgehen. Aber das ist eigentlich eine interessante Frage, die ich auch an Frank Lesson im Gespräch gestellt habe. Also diese Überzeitlichkeit, ne? Ist man damit dann schon gleichzeitig, kommt man damit aus der Zukunft oder ausschließlich aus der Vergangenheit oder ist man damit wirklich zeitlos?
Gute Frage. Sicherlich zu gut für die Uhrzeit, aber ich will mich trotzdem bemühen, so zu tun, als wäre ich da noch reaktionsfähig. Wenn man überzeitlich ist, kommt man aus irgendeiner anderen Zeit oder wirklich nicht aus der Zeit, ist die Frage, ja?
Ja, denke ich. Also ja, genau. Das wenn Arne Kolb überzeitlich ist, ist er, ja.
Ja, das ist eine schöne Frage, weil, zumindest so in der Tendenz und in seinem Wunsch nach, ja. Klonowski, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, manche Leute, also Klonowski will ja auch gar nicht so überzeitlich sein, denn wenn man so überzeitlich ist.
Das ist auch immer mein Kritikpunkt an ihm, das steht mir natürlich irgendwie auch nicht zu.
Aber ja, Moment mal, ja, aber Klonowski hat ja auch Kinder und der braucht ja auch, ich wünsche so einem Mann wie Klonowski nicht, dass er irgendwann unter 10.000 Euro im Monat kommt. Und deswegen,
das wünscht man niemandem, das ist ganz klar. Ja,
vor allem seit unseren letzten Besuchen. Ja. Da kann der Klonowski, finde ich, da kann er schon auch ein bisschen mal sich in den Tag reinsenken, wenn es ihm dann auch, wie sagt man, vergolten wird. Ja, das finde ich gar nicht so.
Ja,
so
das schlimm. Ist eben die Frage, ob er das deshalb macht oder auch aus
einer Neigung. Ja, es macht ihm sicher auch Spaß, natürlich. Ja. Aber offen gesagt, verstehe ich auch. Und auch die meisten Leute, auch wir, die wir noch gerade in diesem Lebensabschnitt ja dem Tag nicht so ganz uns verweigern können. Wir müssen ja umso dankbarer sein, dass auch Klonowski in diesem Bezirk noch mit uns geht und uns da an der Hand hält. Ja. Aber zu deiner Frage, die sehr gut ist, denn die Frage könnte ja zur Überlegung führen, ob es denn gewisse Zeiten in der, also Realgeschichte, wie Ruth Dutsch gesagt würde, dafür fühle ich aber auch nicht. Wenn du es nochmal sagst, dann kann ich nicht mehr anders. Gut. Also, ob es gewisse Zeiten in der Realgeschichte gab, die praktisch diesen überzeitlichen Zuschnitt oder Fluchtpunkt getroffen haben, erreicht haben. Das würde ja, also ein Maler, bei dem wir jetzt in München waren, würde das von den frühen Griechen sagen, die eigentlich für den Historiker, der von 2000 Jahren Ferne draufblickt, die eigentlich ohne große Ankündigung auf einem sehr hohen Kulturstand zack in der Geschichte dastanden. Ja. Gibt es sowas, würdest du sagen?
Ja, also das ist ja schon eigentlich, umso länger ich drüber nachdenke, eine sehr entscheidende Frage, weil falls es diese Überzeitlichkeit gibt, würde das ja aus unserer Perspektive, auch aus natürlich unserer luftigen Perspektive, irgendwie dafür sprechen, dass man irgendeiner Form von Wahrheit auch nacheifert, mit Lyrik, mit Kunst, mit Kultur, dass in diesem Ganzen natürlich eine Form von Wahrheit liegt. Wenn man sagt, es gibt dieses Überhistorische nicht, dann können wir uns eigentlich verabschieden. Deswegen reagiert man, glaube ich, dann auch wie ich bei Lesson sehr, um das jetzt dieses Beispiel mal zu nennen, sehr allergisch, wenn dann jemand sagt, das ist nicht so, das Überzeitliche gibt es überhaupt nicht und der Mensch tendiert eigentlich dazu, sich vielleicht für dieses Überzeitliche zu halten, aber letztlich gibt es das nicht, weil alles relativ ist. Und das ist natürlich ein Gedanken, gegen den man sich eigentlich verteidigen muss. Weil das würde ja auch heißen, dass das auch die Lyrik, die du ganz, ganz hoch schätzt, also George zum Beispiel, nur aus seiner Zeit heraus gut ist und nicht über die Zeit hinaus gut ist. Das heißt, diesen Gedanken darf man eigentlich keine Tür öffnen.
Naja, es ist die Frage, welche Schattierung man da sich jetzt genau vornimmt von dem Gedanken. Also wenn das Überzeitliche, sei mal so ein Podest, so ein Siegertreppchen ist, wo du vom Zeitrasen so draufsteigst, würde ich sagen, okay, so ist es wahrscheinlich immer. Die Frage ist nur, kommst du wirklich da noch lebend drauf oder schafft das irgendwann so eine schmale Auswahl deiner Werke, die dann so selber weiterhüpfen, genauso wie der Kopf vom Störtebecker auch über den Körper weiter noch hinweggehüpft ist, ja? Also ist das, oder kommen einige Personen auch, solange sie ihr Werk noch...
Für mich ist das Überzeitliche, wenn ich daran denke, eigentlich eher so ein Bild oder vielleicht sogar ein Gefühl. Und das natürlich, klar, der Zugang dazu gelegt durch Individuen, die dann, wie gesagt, durch Lyrik, durch Kunst, durch Bilder den Zugang dazu gelegt haben. Aber wenn ich dann mal in wenigen Momenten oder man den Zugang dazu gefunden hat, was ja schon sehr selten ist, ist es dann doch eher vielleicht ein Gefühl.
Jetzt gerade beim Lesen.
Oder ist dir das zu pathetisch?
Na, überhaupt nicht. Da bin ich ja fast pathetischer, wenn ich jetzt, das muss ich ja tun, das entspricht ja meinem Profil hier im Podcast, dass ich eigentlich auch das für gewisse Persönlichkeit in Anspruch nehmen würde, so lebend noch an sich gesehen zu haben, wie dieser Rost und wie die Patina an einem hochwachsen, weil man eben doch wirklich zum Denkmal geworden ist. Und das gibt es ja schon.
Mhm. Und hat es bei dir heute schon gerostet?
Nein, bisher nicht, aber wobei, man sagt ja, wer rastet, rostet. Wenn es danach ginge, dann hätte ich schon einiges merken müssen, denn ich muss ja doch einigen Schlaf auch nachholen. Aber
ja, das hat man ja angemerkt, ja. Ich dachte, um echt zu sein, ich dachte, du bist in dieser Art so ein bisschen auch aus der Welt. Also natürlich, weil dein Schlafrhythmus, das werden ja die anderen auch wissen, kein normaler ist, kein bürgerlicher. Aber ich dachte auch, du kommst dann wirklich so mit jetzt mal 2 Stunden schlafen und dann am Nachmittag nochmal 3. Ich dachte, das ist wirklich so und damit kommst du aus. Aber beruhigt mich ja doch, dass du dann auch normal schlafen musst mal.
Ja, doch, sicher auch viel normaler als andere Leute. Bei Merkel sagt man, dass sie, sagt er selber, sie hat kamelartige Fähigkeiten und wochenlang keinen Schlaf nachholen und dann aber ein Wochenende mal das tun, dann ist es alles wieder in Ordnung. Ist bei mir ganz anders. Da bin ich viel eher von der Ratzinger Fakultät, die viel Schlaf braucht. Ja.
Ja, ich auch. Vor allem Schlaf hat auch immer was Friedliches irgendwie und das braucht man ja in dieser Welt dann doch.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Ja, aber müssen wir doch nochmal uns, was heißt rechtfertigen, wenn überhaupt, müsste ich mich wahrscheinlich rechtfertigen, was die letzten 5 Wochen mit uns passiert ist, ja, was wir so gemacht haben, was das Interessanteste, was du die letzten 5 Wochen gemacht hast, kannst du was nennen, ist irgendwas Tolles passiert bei dir?
Ja, doch sehr. Ich bin ja praktisch rausgeflogen aus der Europäischen Union, aber jetzt nicht per Fußtritt, sondern per Pegasus, ja, und und andere Sachen. Aber ich habe das alles so getimt, dass ich den Rhythmus hätte einhalten können. Du bist auch ja anscheinend viel länger im Urlaub geblieben, als du spontan gedacht hattest. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, du hast es mir erst später aber das war so nicht geplant, dass du einfach
dass
so
dass ich 2 Wochen im Urlaub bin? Doch, das war geplant.
Ja,
aber unseren Rhythmus. Ja, das Problem ist, dass davor die Woche, wo wir eigentlich hätten aufnehmen wollen, dass wir dann diesen 2-Wochen-Rhythmus halten können. Das habe ich natürlich vergeigt und deswegen ist ein Riesenloch entstanden.
Ja.
Nehme ich natürlich die Schuld auf mich, aber jetzt sind wir wieder da und ich finde, es ist natürlich auch immer problematisch. Urlaub, da muss man sich ja fast schon schämen, ne? Also, es ist natürlich ein schwieriger Begriff, auch sehr bürgerlich. Urlaub ist ja eigentlich so, ja, jetzt haben wir mal 5 Tage gearbeitet und jetzt endlich mal Urlaub und nichts machen und so, muss man sich fast für schämen, aber ganz so war es jetzt auch nicht, aber es war dann doch schon sehr angenehm, auch mal nichts zu machen und auch ohne Computer und so, das muss man schon zugeben, aber jetzt, wenn man wieder da ist, dann doch.
Habe ich da schon meinen uralten Erdkundelehrer zitiert mit der Frage, wie hießen die Blätter am allerersten Baum?
Nee, bitte.
Urlaub.
Was, wie meint er das?
Als Witz.
Ach so, ja. Und hast du gelacht, als er den gebracht hat?
Ungefähr so sehr, wie als er gefragt hat, wo leben die meisten Menschen mit Sehbehinderung in Chile und so ähnliche Witze.
Ja, der geht aber das, schon sehr in der Richtung, den wir neulich von diesem Künstler hören müssten mit 2x Dresden und so weiter. Das sind Witze, die finde ich sehr unangenehm.
Ach so, ja, natürlich.
Willst du nochmal nachmachen? Ja.
Besser überhaupt nicht, oder? Ich habe ihn auch vergessen, aber es zeigt
nur auch so, direkt vergessen.
Aber implizit drückt sich da deine Wertschätzungshierarchie unserer Interviewgäste aus, weil wir haben ja doch einige Interviewgäste in diesem sogenannten Loch der letzten 5 Wochen getroffen, ja, und einige nennen wir ja nicht namentlich und andere sagst, und jetzt sagst du schon 3x, oh, der Lisson. Manchmal sagst du Lisson, manchmal Lisson, ist auch egal, wie er heißt.
Würdest du sagen?
Lisson.
Ja.
Ja. Genau wie ich auch Eugen Drewermann sagen würde. Ich sag doch nicht Eugen Drewermann.
Ja, Eugen, dann müsste er schon aus dem Ostblock kommen, ne?
Ja, Eugen ist so ein Schillingwort. Ja, da die Wächter, die Eugen und so. Ja,
Aber du sagst auch zu dem Dichter Cross, der wahrscheinlich auch so heißt, sagst du auch Cross anstatt Groß. Und ich finde, der kann der nur heißt, Groß halten. Ja, wahrscheinlich heißt er Cross. Ja, wahrscheinlich ist korrekt, Cross zu sagen. Aber der Groß kann, klingt doch viel besser. Der kann doch nicht Cross sein.
Wie ein, nein, sicher. Wie ein, der kann ein schon
Hähnchen oder
Groß.
Was?
Nee, der Name Groß ist gar kein schöner Name. Also auch Toni Groß, ja, kein schöner Name. Also Groß mit G ist, kann man machen, Johannes Groß, ja. Aber mit K, Toni Groß, finde ich ganz schrecklich.
Aber, ja, aber Cross ist besser, oder wie?
Cross ist besser. Auch der Schauspieler damals bei der Vorleser, ja. Stichwort Bernhard Schling, zu dem wird auch noch einiges zu sagen sein demnächst.
Lebt er noch?
Natürlich lebt er noch. Ist er ja, in der
ich SPD. Weiß.
Ja, gut.
Ich wusste aber nur, dass er lebt durch dich, weil du ja, ne, also das wirst vielleicht bei Zeiten nochmal, aber ja. Ich dachte, der ist tot und ich dachte, dass irgendwie, das ist nämlich, das hast du natürlich in der Schule gelesen, der Vorleser und so, fand ich nicht gut und dachte irgendwie automatisch, Schullektüre, der muss tot sein, deswegen wusste ich überhaupt nicht, dass er noch lebt und ja, lohnt sich das?
Was, der lebt. Vorleser?
Ja, nein, das kenne ich ja, aber dass er noch lebt, kommen da irgendwie noch interessante Sachen bei rum.
Ach so, ach, das finde ich aber eine sehr, sehr darwinistischen Ansatz von dir. Also warum erwartest du von Alter? Lohnt sich das, dass der noch lebt? Das klingt ja fast wie Aktion T4.
Naja, du weißt schon, kommt da noch was bei rum? Lohnt sich die, also findest du den interessant?
Find ich die falsche Frage. Das hat auch der Lagerfeld immer, als er nach Suizid gefragt wurde, gesagt, ja, wenn dann nichts mehr bei rumkommt, dann soll man irgendwie Schierling trinken oder in der Schweiz irgendwie im Pfeffi kommt, da wo der Radars das gemacht hat. Aber ich finde, mich stimuliert der Gedanke, dass irgendjemand, der auch vielleicht nur mal was hätte leisten können, der diese Kapazität gar nicht mehr hat, dass der immer noch irgendwo lebt. Na, ich ja glaube an Gott
ja, und das Hohe aber und die Mächte. Die Frage.
Ja.
Schon klar. Aber die Frage ist dann, findest du, er hat was geleistet, der Schling?
Die Sorry, Vorlese, aber ich denke nicht in so Kategorien. Also, das klingt ja alles, er hat was geleistet und so. Also, so ja, sehr, wenn genau man es.
Du hast doch gerade genau diese Kategorie aufgemacht. Und da frage
ja, ich mich, aber nur um sie zu verwerfen.
An Schling? Ja, ach so. Aber was ist denn an Schling? Dann fragen wir mal so, was ist denn an Schling interessant?
Man kennt ihn, er hat dieses bekannte Buch geschrieben.
Das könnte ich dir jetzt aber auch so ausdrehen und sagen, man kennt ihn, das ist aber noch lange kein Qualitätsmerkmal und in deiner Welt eigentlich schon sollte das immer gar keiner sein, oder?
Ja, aber das hat ja auch niemand behauptet, dass der Mann irgendwann.
Man kennt ihn, sagt.
Ja, das habe ich behauptet, aber dass es ein Qualitätsmerkmal sei, das dichtest du mir jetzt an.
Ja, den Kontext, wie du das sagst, könnte diese Vermutung nahelegen, aber wie auch immer.
Gut, ja. Nee, also ich finde, wer irgendwie als sabberndes Wrack da hängt und dann sagen irgendwelche Positivisten oder Linken, guckt mal an, das ist ja nur noch ein sabberndes Wrack, wie auch der Kehlmann damals seine Hauptfigur da zum Dings, zum Kant kommen lässt und der Kant sagt, Wurst. Ja, ich finde, als Christ und Mystiker und so ist ganz klar, jeder Mensch kann irgendwann nochmal von irgendwelchen höheren Blitzen getroffen werden und ob der davor irgendwie gut in Schuss war oder anderweitig rumgedümpelt ist, ist doch vollkommen egal. Also solange man lebt, ist das Spiel nicht aus.
Ja.
Bist du vollkommen dagegen? Hört man dir richtig an? Man hört dir richtig an, dass du denkst, wer da mit 75 so hängt, da ist das Spiel eben doch aus und der will sich nicht eingestehen.
Der Punkt ist, ich kann aus meiner Position, und wenn ich so für mich alleine bin, dann ist mein Menschenhass doch schon größer auch als mir lieb ist und als meine christliche Erziehung mir eigentlich nahelegen sollte. Da hast du natürlich schon recht. Aber der Punkt ist so, wenn man über Menschen in Massen denkt oder in Gruppen, dann irgendwie fehlt mir da komplett der Bezug zu, dass ich da Emotionen reinladen kann. Aber zu jedem Menschen, den ich auf der Straße finde, zu fast jedem bin ich eigentlich nett und kann mich auch mit den meisten verstehen und denke, ja, ist ja ein netter Mensch und so. Aber dann irgendwie, wenn ich diesen Mensch in der Gruppe wiedersehe oder irgendwie in einer, dann geht mir das vollkommen ab. Kannst es, also, das ist auch eine Entwicklung, die habe ich die letzten Jahre bei mir beobachtet. Das ist irgendwie, da fehlt mir komplett der Bezug zu dann.
Der wäre ja bei allen so. Jetzt können wir uns ja auch fragen, wer das gesagt hat. Lagerfeld, Wild, Gomez, Davila, Klonowski. Es gibt ja auch den Spruch, ein einzelner Penner mit Schnapsflasche wirkt neben einer Gruppe von Professoren geradezu prätentiös, ja, weil er ein Einzelner ist. Natürlich ist das so. Deswegen, wenn du Menschenfreundlichkeit oder Menschenfeindlichkeit an den Tag legen willst, musst du dir nur eine Frage davor stellen. Wie denkst du an Menschen? Im Plural, im Singular? Und wenn im Plural, dann in welchen Abgründen des Plurals? Und wenn du von Menschen einigermaßen im Singular denkst, kann dir eigentlich, was so die Achtung des Grundgesetzes angeht, nichts passieren.
Okay, da sind wir auf der richtigen Seite. Nicht, dass wir hinterher doch noch gelöscht werden.
Nee, um Gottes Willen. So, was war denn noch?
Also ach, genau.
Bitte.
Du erstmal bitte.
Ja, ich glaubst du eigentlich daran, also bist du jemand, der alles durchackert, durcharbeitet oder schlägst du ein Buch irgendwie auf Seite XY auf und vertraust ganz fest darauf, dass Gott für dich das bestimmt hat?
Also es ist natürlich klar, auch das merkt man in deiner Frage wiederum an, dass du das so denkst. Das ist natürlich ganz klar, das ist auch der einzige Grund,
warum aber Moment mal, stellt. Ich sage jetzt eher Untergrenze Gott, sage ich mal. Ja. Ich habe es auch für andere zum Verstehen so mitgeframed.
Schon klar, schon klar. Ja. Nee, also wenn du mich danach fragst, ich glaube nicht, dass man ein Buch ganz gelesen haben muss, um zu verstehen, was drin steht. Das ist klar.
Was ich sehr geil fand, wie Jonathan Mese mal in seinem, ich weiß nicht, ob
Line
ich
das, Zeit, ja.
aber habe ich ja nicht im Podcast erzählt, oder?
Nee, aber das kennt man natürlich.
Ja, ist natürlich sehr geil, ja, wie er den Buchrücken von Sein und Zeit streichelt und sagt, ja, jetzt habe ich es ja intus.
Ja, aber ich habe auch immer gehofft, wenn ich an Jonathan Mese denke, dass das nicht irgendwann, dass du da so drauf zusteuerst, ne?
Um Gottes solche Willen. Sachen. Nee, ich habe natürlich, wenn man ihn kennenlernt, sagt man schon, Jonathan Mese ist so die einzige oder eine der wenigen Hoffnungen, die man noch hat. Natürlich ist es alles Klamauk, aber in seiner Klamaukigkeit ist er immer noch näher an der Wahrheit als die meisten Leute, von denen du mir Twitter-Screenshots schickst.
Ja, aber das ist ja wohl, da muss ich als Historiker ja wohl wirklich sagen, what the fuck?
Das klären wir mal kurz. Ja, wir können
voraussetzen. Ich muss kurz noch zu Jonathan Mese sagen. Ich habe ihn mal in Berlin in der S-Bahn getroffen. Und danach hat mir, also er ist da wie ich, so genau wie man sich, wahrscheinlich ist er so S-Bahn gefahren, wie du auch S-Bahn fährst. Steht da halt rum, guckt so ein bisschen durch die Gegend. Er ist jedenfalls S-Bahn gefahren und ich habe danach erst von einer Bekannten gehört, dass er anscheinend so eine, ich weiß nicht, so eine Krankheit hat oder so, oder so ein, ich weiß nicht, man kann es, wie auch immer man das nennen kann, dass man, wenn man ihn jetzt fragt, hast du, oder gib mir mal bitte 5 Euro, dass er dann ja sagt und jedem 5 Euro gibt oder so. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls wusste ich das erst danach, sonst hätte ich ihn natürlich gefragt, ob er 5 Euro hat. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls habe ich ihn.
Der gibt den Leuten, die 5 Euro gehabt hätten, 5 Euro.
Nee, du fragst ihn, Jonathan, hast du 5 Euro? Und dann ist er irgendwie so, dass er dir die gibt automatisch.
Ach so, ja, ist doch nett. Ist doch nett, wenn jemand 5 Euro weniger orientierungslos dasteht, als der, den wir neulich getroffen haben.
Aber, welchen meinst du jetzt?
Ja, hinterm Tresen in Isny. Aber da ist es besser, man verteilt die Scheine, ja, als wenn man so dasteht damit. Was ich mal noch sagen wollte, von wegen, wie fährt man S-Bahn oder U-Bahn, da siehst du mal, wie reaktionär ich bin. Ich fahre S-Bahn, vor allem U-Bahn, in Todesangst und glaube, dass die ganze Bahn nur deswegen nicht entgleist oder Feuer fängt, weil ich als Einziger darin Todesangst hatte. Weil die ganzen Leute, die darin fahren, denken sich, ja klar, fährt doch, ist doch
Das muss man nochmal erklären.
Naja, die ganzen Leute, die damit fahren, denken doch, ist doch klar, funktioniert doch, wie Sachen eben heute funktionieren, Technik, moderne Fortschritt, ich gehe rein, Haltestelle, zack, gehe ich wieder raus, nichts passiert, alles Normalität, genauso normal wie gehen und Raum finden an der Uni, einfach fahren, kennt man doch, macht man doch, nichts dabei, die Götter müssen einen nicht beschützen, man macht es einfach. Das sehe ich ganz anders. In so einem Gefährt, finde ich, muss man schon ein bisschen auch Tribut in Form von Angst oder anderen Ausdünstungen den hohen Mächten zollen und wenn dann die S-Bahn in München bei der Uni die U-Bahn hielt, und nichts war entgleist, alle hatten überlebt. Da dachte ich mir, die wissen das alle nicht, aber wenn sie es wüssten, wären sie dir dankbar. Und das Wissen, darum meinte ich eben, dass das Ganze nur deswegen heil geblieben und gut gegangen ist, weil ich als Einziger darin Todesangst hatte.
Finde ich sehr schwierig, den Gedanken, muss ich dir ehrlich sagen.
Nee, das war damals schon so ein Dichterweltbild. Der Dichter leidet für alle, damit die anderen weiterleben.
Ja,
die verkennen ihn natürlich. Genauso war es bei mir, nur dass ich da noch nicht gedichtet hatte damals. Ja.
Klar, nur der Punkt ist, diese Dichterwelt, wie die auch entstanden ist und wie die auch ihre Legitimität hat, das ist überhaupt nicht diese Welt. Und da versuchst du, diese Dichterwelt auf das Technische, auf das digitale Zeitalter zu zwingen. Und das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil das ist genau das Dichterzeitalter gibt es ja nicht mehr, weil die Maschinen ja ankommen. Die kommen ja von A nach B an.
Ja, eben. Und da
nicht so prätentiös sein und zu sagen, ja, die Technik haben die Götter ersetzt und so. Das ist ja alles ganz klar, aber
ja, um es Gottes geht schon Willen. In die Richtung. Da wärst du ja fast so prätentiös wie ein einsamer Penner mit Schnapsflasche. Nee, ich sage mal so, danke, dass du diesen Widerspruch so jetzt auftust, denn das leitet über zum neuen weltanschaulichen Fundament, zur 5. politischen Theorie, die ich mir für den Podcast 33 aufgehoben habe. Und zwar, das ist jetzt die Weltanschauung, die im Grunde eigentlich noch fehlt und auch die als Schlussstein das Ganze erst sinnhaft erscheinen lässt, was bisher sich theoretisch an Schlachten die letzten paar Jahrhunderte geliefert wurde. Und weil ich führe heute den Begriff ein und ich denke, du wirst mir blind folgen, wie immer, was sind wir, ja? Wir sind liberal-reaktionär. Und zwar nicht liberal-reaktionär wie liberal-konservativ so zusammengeschrieben, sondern mit Bindestrich. Das ist praktisch diesmal kein Oxymoron und auch keine Tautologie, sondern wirklich ein gleichberechtigtes Nebeneinander von zwei Begriffen. Ich bin liberal-reaktionär. Verstehst du?
Ja, soweit kann ich natürlich eins erfolgen, aber jetzt müsstest du natürlich erklären, was das genau heißen soll.
Also, liberal-reaktionär
heißt... Worauf bezieht sich das liberal, wo auch das reaktionär, hat das eine politische Komponente?
Das reaktionär bezieht sich aufs Herz und das liberal bezieht sich aufs Leben und auf das zurande kommen mit den Umständen.
Liberal-reaktionär... Ja, gut, da sagst du, da folge ich dir blind, aber da kann ich dir sagen, das ist ja eine Charakterbeschreibung von mir.
Ja eben, deswegen hatte ich ja auch gewusst, dass es für dich was ist, aber lass mich bitte doch diesen wichtigen, auch feierlichen Moment, da diese Theorie jetzt in die Welt, natürlich ja nicht ganz feierlich, ja, so eine Theorie
ja bitte. Bevor du das machst, darf ich fragen, hast du das vorbereitet oder hast du die jetzt gerade?
Nee, das habe ich, also bitte, wie lange machen wir den Podcast hier? Also Tano, so gut kennen wir uns schon.
Ich weiß, so gut kennen wir uns schon, da vertraue ich dir auch, aber ich glaube trotzdem, manchmal hast du so ein paar Sachen, die...
Vorbereitung, weißt du doch, Vorbereitung ist was für linke Theoretiker. Wir machen das hier aus der süßen Bläue des Himmels gegriffen, wie der Mürke sagen würde. Siehst du, auch das ist jetzt spontan, das ist alles spontan. Aber ist auch ein krasser Vers, oder? Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch. War es denn jemals, gab es denn jemals mehr Synästhesie?
Deine fünfte politische Theorie, bitte, jetzt live hier im Podcast.
Live im Podcast, ja. Keine Werbepause davor für die Metzgerei Gretenkort.
Nee.
Ich bin aber ein bisschen von der abgefallen, weil einige Leute da sind.
Was passiert?
Gut, dass du fragst. Wir stellen mal die fünf politische Theorie ein bisschen hintan, um über die Metzgerei Gretenkort nochmal zu reden. Ja.
Ging es seitdem bergab, seitdem wir Werbung gemacht hatten. Ja.
Nee, im Grunde ist es sehr gut. Auch die Leute sind alle sehr nett. Aber auch bei diesen Angestellten, da ist immer einige, wo man sich denkt, warum sind die da angestellt? Die müssen ja sehr dahinterstehen oder freundlich sein. Die könnten ja auch alles machen. So viel können die, so toll sind die. Aber andere, muss man schon ehrlich sagen, wenn man denen sagt, man hätte das Ding gerne mit Senf, ja, dann reicht das Gedächtnis nicht die 15 Sekunden, bis die dann doch wieder Ketchup drauf tun. Ja. Und da habe ich neulich, weil ich habe gar nicht hingesehen, ja, normalerweise mache ich ja immer für auf die Hand, aber diesmal zum Mitnehmen, und dann habe ich dann gemerkt daheim, und ich hasse nichts mehr als Ketchup, doch vielleicht Ananas. Ananas hasse ich noch mehr als Ketchup. Vor allem, weil George hasste ja auch Ananas, weil George noch keinen Ketchup kannte. Aber George Ketchup gekannt, das ist vollkommen
klar.
Kannte
George deine Ananas?
Das war ja, George klar. Kannte, Ananas kannte er aus Amerika, und er wusste, das meiste, was aus Amerika kommt, außer die Indianer halt, ist alles doof. Aber hätte George Ketchup gekannt, wäre es ein genauso harter Kampf für ihn zwischen dem Hass auf Ketchup und Hass auf Ananas gewesen, wie es der Kampf, ein harter gewesen ist bei Cold Mirror zwischen Kunstwissenschaft und Philosophie.
Ja, mal langsam jetzt, hätte George, war das für ihn, fühle ich so, alles blöd aus Amerika, außer die Indianer?
Das meiste, ja.
Also außer Indianer, das ist die entscheidende Frage, nicht?
Indianer mochte er, ja. Und er hat auch selber sehr stolz, als man ihm, als er alt war, gesagt hat, er sieht auch ein bisschen aus wie ein Indianer.
Ja, aber das sehen Leute mit Charakter, die alt sind, finde ich, sehen oft aus wie ein Indianer.
Absolut.
Ja. Und ich denke jetzt nicht an den Herr Stoll, Sie haben noch Kronleuchter im Haar. Das jetzt nicht, aber grundsätzlich.
Ja, ihr schreitet auf und ab in reichem Flitter. Naja, aber wo wir jetzt gerade dabei sind.
Darf ich auch noch was erzählen?
Ja, oder musst leid, du natürlich, melde dich zu Wort.
Bitte. Wir schieben die fünfte Theorie wahrscheinlich bis ans Ende. Wir schieben jetzt mal nochmal einmal zurück.
Ja, klar.
Was du auch gerade sagst mit dem Arbeiten. Und das ist ja wirklich eine interessante Beobachtung, auch die wir nochmal auf diesem Schloss festgestellt hatten, sei es jetzt die Damen hinter den Tresen oder andere, die da arbeiten, wo du es auch nochmal auf der Rückfahrt gesagt hattest. Das ist ja wirklich der entscheidende Punkt auch an der Moderne. Die Leute haben diese Arbeit am Schloss, also mal die Hecke schneiden oder vielleicht mal ein bisschen rumschlendern und ein Bild gerade rücken, getauscht gegen Fließbandarbeit. Und das ist doch das eigentliche Verbrechen. Und dafür haben sie das Ganze,
Ja, das eigentliche Verbrechen, vor allem, was es macht mit dem menschlichen Selbstbewusstsein, ja. Weil wir haben auch neulich einen immer noch sehr feudal thronenden Menschen erlebt, wo ganz
genau,
klar, ich kenne alle Mitarbeiter da, ja. Und wenn ein Hausmeister angestellt ist da, dann ist für den Hausmeister vollkommen klar, ich gehöre zu diesem großen Ganzen. Ich betreue eine Hecke.
Das ist ja der
Ich betreue eine Hecke, die an sich wertvoller und schöner ist als jedes Einfamilienhaus in irgendeiner Stadt wie Duisburg oder so, ja. Oder auch damals, als alle noch feudal lebten. Ja, ich gehöre zu diesem Fürstbischof, ich gehöre zu diesem Kurfürsten, ich gehöre zu diesem Landgrafen. Und jeder wusste, das ist meins, und das ist zwar immer, hat diese vertikale Rückgebundenheit. Heute oder seit diese ganze Marx-Welt, ja, diese ganze spätbürgerliche Welt, die ganzen linken Theoretiker erst sprießen lässt, in dieser ganzen Welt ist Klassenbewusstsein ja immer nur so möglich, dass man sagt, ja, wie da unten und dann die da oben, und endet irgendwann in so einer ungünstigen, schwefligen Konkurrenzsituation, aber in dem Wunsch, wunderbaren feudalen Zeitalter war doch überhaupt keine Spannung da.
Genau, und dazu wollte ich noch sagen, natürlich diese Idee, die du jetzt gerade erläuterst, die kenne ich natürlich nur aus Büchern. Aber jetzt, nachdem man erstmal auf dem Schloss war, mit so ein bisschen Abstand, ist mir wirklich wahr geworden, das ist der Beleg für eine geistige Hierarchie, eine geistige Ordnung oder eine legitime Herrschaft. Weil so haben da ihren Platz und haben Teil an diesem ganzen Großen, sind dadurch legitimiert und haben, genau, das ist der Beweis dafür sozusagen.
Ja, und dann natürlich immer, wenn irgendjemand sagt, Arbeiter- und Bauernstaat, ja, wehr dich dagegen. Der Arbeiter verhält sich zum Bauern wie der Wissenschaftler zum Dichter. Also der Wissenschaftler und der Arbeiter, die stehen beide für Ich-Dissoziation und modernen Selbsthass. Aber wer die Welt zusammenhält, wer wirklich auch auf seiner Scholle ja zufrieden ist, weil er weiß, dass da, was er macht, das strahlt eine ungemeine Überlegenheit aus, ja. Also das sind zwei verschiedene Kategorien Mensch, Arbeiter und Bauer, ja. Und wenn ja, man da klar. sagt, drei Stände, ja, und Adelklerus,
ja, also das nicht, muss mir auch erstmal einer nachweisen. Sicherlich war das Leben damals härter, auch jetzt, um mal so einen einfachen Bauern zu nehmen. Aber es ist natürlich auch ganz, ganz klar, dass Wohlstand und Fortschritt relativ ist. Das muss mir erstmal einer beweisen, dass das nicht so ist. Und klar ist aus unserer Sicht das Leben da hart gewesen mit kalt vielleicht und jetzt nicht keinen Senf oder sowas dann dort zu haben. Aber
besser als Ketchup.
Genau.
Besser kein Senf als Ketchup.
Ich glaube, dass das extrem relativ ist. Und das muss mir erstmal einer beweisen, dass es das nicht ist, beziehungsweise dass das so hart ist und so schlimm auch im Selbstbewusstsein. Das muss mir erstmal irgendeiner beweisen oder mir darlegen, dass das nicht linke Propaganda ist.
Ja, die Frage ist ja auch, woher oder woraus speisen sich dann irgendwelche Pöbelaufstände, Revolutionen und so, ja.
Genau, das ist ja auch die Frage. Wie kam es auf einmal auf die Idee, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen all diese Schlossbewohner umbringen und das Gold rauben und verteidigen und verteilen und dann auf die Idee zu kommen, das Leben sei wie vorher nur noch besser? Das,
ja, ich kann dir sagen, wer dafür nicht verantwortlich war. Und zwar der seinen eigenen Käse und seine eigene Wurst, wie Kant sagen würde, produzierende Bauer mit seinem Gehöft, am besten noch mit seinem Latifundium und so. So Leute sind zufrieden. So Leute gehen ja auch in die Kirche, sind im besten Fall heute, seht es, Vakantisten, und so Leute sind im Reinen mit sich und dem, was noch von der Welt übrig ist. Ja, wer jede Revolution bisher angeführt hat und wer deswegen auch umschmeichelt wird von irgendwelchen Natzbollkreisen aus Lagern, bei denen ich jetzt heute Abend, die das Abonnement gekündigt habe,
zum zweiten Mal. Ja, ich habe übrigens was anderes gemacht, das erzähle ich
gleich. Ja, was denn? Na egal, auf jeden Fall wer Pöbelaufstände angeführt hat, historisch, was auch künftig wahrscheinlich wieder gewünscht wird von diesen Leuten, was aber niemals mehr zum Glück mehr dem Liberalismus sei Dank klappen wird, ist eine verpöbelte Stadtbevölkerung, die ja ohnehin nicht einen noch ausweist, sonst würde sie ja nicht in irgendeiner Beton Klausur sich befinden, dass irgendeine verpöbelte Stadtbevölkerung aufgehetzt wird gegen das Gute, Wahre und Schöne.
Ja. Du hast dein Abonnement da gekündigt, okay.
Zum zweiten Mal. Zum ersten Mal 2017, damals hatte man keinen Bock. Jetzt habe ich geschrieben, naja, mittlerweile kennen Sie mich ja, vielleicht machen Sie es wirklich mal. Ja,
Ja, ich habe zum Beispiel sehr viele Bücher, hast du ja auch gesehen. Ich bin dann auch radikal und habe größtenteil 90% davon jetzt in Gruppen verschenkt und ich bin das jetzt alles fast los. Also da muss man auch mal...
Okay,
ja. Ja, ich habe dich jetzt nicht gefragt, ob du was haben wolltest, aber ich habe Abnehmer gefunden.
Sehr gut, ja.
Apropos Bücher, ich kann euch übrigens empfehlen, wenn ihr viele ungelesene Bücher zu Hause habt, dann ladet doch einfach mal Jonas zum Übernachten ein. Und was Jonas macht, wenn ihr halt schlaft, was man nachts eben macht, Jonas guckt dann eure ungelesenen Bücher durch und bringt sogar den Service mit. Er streicht in euren Büchern Sachen an und sagt euch dann am nächsten Morgen, ja, übrigens, ich habe in diesem Buch die beste Stelle mal für dich angestrichen. Also das ist auch, habe ich noch nie erlebt.
Ich habe auch Notizen und so natürlich gemacht. Der ist nämlich von George mir auch abgeguckt, ja, dass er auch in Gedichten von anderen Leuten rumgepusht hat. Und dann haben die gesagt, aber dann haben die Leute gesagt, so ganz empört, aber sie haben in meinem Gedicht rumgepusht. Und dann hat der George gemeint, nein, ich habe in ihrem Gedicht rumgepusht. Und dann so nach dem Motto, seien sie doch dankbar, ja. Aber du warst ja auch ein bisschen dankbar, hoffe ich.
Dankbar jetzt nicht, das war ein sehr popeliges Buch, was man eigentlich, aber deswegen war es jetzt, als fand ich sehr lustig, dass ich weiß ja nicht, ich habe noch nicht alle durchgeguckt, was du noch so angestrichen hast, aber in diesem einen, war das sehr, naja,
Gut, gut, aber von wegen Fortbewegungsmittel von eben noch, ne? S-Bahn, U-Bahn, Todesangst. Was haben eigentlich Kim Jong-un und Stalin gemeinsam?
In welcher...
Such dir aus. Mein Cholesterinspiegel
war bei Schönheit später. In jungen Jahren kann es schon mal nicht sein.
Nicht wirklich.
Selbstbewusstsein?
Das wäre zu langweilig, ne? Als Gemeinsamkeit.
Ja, aber Cholesterinspiegel nicht, oder wie?
Das könnte mittlerweile auch hinkommen. Ist die Frage, ab wann man da bei Stalin ansetzt. Aber was ich eher meinte...
Basketball-Fan können sie nicht beide gewesen sein, ne?
Obwohl ich Stalin auch zutrauen würde, ja. Die Frage ist nur, wer hätte Stalins Dennis Rodman gemacht, ne? Wer wäre das gewesen damals?
Aber eine sehr schwierige Frage.
Ja, ich bin dafür bekannt für so Fragen. Naja, aber ich sage mal Folgendes. Das Thema war ja Fortbewegungsmittel.
Ja.
Hast du jetzt irgendeine Idee, davon ausgehend?
Weiß ich nicht, beide sind gern Skateboard gefahren, oder?
Das wäre das Naheliegende, aber ich habe was anderes ausgegraben, und zwar beide hatten Flugangst. Mhm. Oder haben, ja. Und das finde ich sehr interessant, weil eigentlich müsste es ja andersrum sein. Deswegen, das zeigt aber, warum man ein Raspail-Rechter sein muss und kein Heidegger-Rechter. Also, das Abenteuer muss mehr wert sein als die Technikangst.
Ja.
Oder wäre Heidegger auch geflogen?
Mhm. Klar, ich weiß nicht, warum musst du einen Heidegger damit jetzt reinnehmen?
Du magst ihn oder was und willst ihn nicht mit reinziehen?
Ja, man kann ihn sicherlich auch verteidigen und das also man kann sicherlich Argumente aufbringen, um dir zu zeigen, dass es falsch ist, was du gesagt hast. Also bring mal einen anderen. Man muss ein Raspail sein und kein Rechter. Kannst du doch noch einen anderen nennen. Tausch mal
okay,
aus.
Okay, dann ich lass mal Raspail und Heidegger weg. Kim Jong-un lebt ja auch, ja. Oder Stalin ist ja auch alles. Naja, auf jeden Fall Flugangst. Links und der erste Impuls ist zu fragen, ist die Flugangst nicht eigentlich rechts? Aber die Frage ist dann, die man sich würde ich auch sagen, weil die weiterführend stellen muss, die dann mit der wieder d'accord gehen, vor allem wenn die Antwort richtig gegeben wird. Der Rechte ist ja geprägt von so einem auch Jünger hat ja fast alle Kontinente besucht, ja. Vielleicht sogar alle. Ich habe mal Schilling gefragt, ob Jünger auf allen Kontinenten war. Es ist schwierig zu beantworten. Naja, auf jeden Fall. Ratzinger ist auch dauernd rumgeflogen als Kardinal, ja, als Papst sowieso. Und die schlechtesten Flugzeuge, wie wir der Biografie entnehmen, wurden ihm wohl aus Rache vielleicht zur Verfügung gestellt in Israel. Auch sehr interessant, ja, so einen 85-Jährigen in den schlechtesten Flugzeugen fliegen zu lassen, die du hast als Staat. Egal, auf jeden Fall, ich finde, wer fliegt als Idealrechter, wer fliegt, der ist von einem Gottvertrauen geprägt, das sagt, das auch ja innerlich weiß, ja und wenn ich stürze, dann doch nie tiefer als in Gottes Hand. Und das weiß natürlich ein Stalin nicht.
Mhm. Interessant, wo hast du das rausgefunden, dass die beide Flugangst haben?
Ich habe auch sehr interessant, dass du die Frage stellst. Ich bin ein großer Fan von Peter Demetz, dem Germanisten, Jahrgang 22, tschechisch-deutsch-jüdischer Herkunft. Der lebt heute in den USA und der hat letztes Jahr ein Buch gemacht, immerhin schon mit 97 Jahren, ein Buch gemacht über das Verhältnis von Stalin, Hitler, Goebbels und so weiter zum Kino. Und da kam als Anekdote dann raus, dass also Hitler, der doch dauernd geflogen ist, und Stalin wurde zwar fliegend inszeniert, ist aber nie geflogen. Er hatte Angst davor. Ja. Auch er ist angereist dann, als das ganze Deutschland plattgekämpft war. Und als dann das, was sich einige Leute ideologisch hier wieder wünschen, implementiert wurde erstmal, kam Stalin mit dem Zug durch die Steppe angereist. Ja.
Obwohl ich aber auch Zugfahren hat auch was, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine Flugangst, aber grundsätzlich, wenn ich es mir aussuchen kann, fahre ich auch gerne Zug.
Sicher, sicher. George-Style.
Hat irgendwie was.
Klar.
Aber fünfte politische Theorie interessiert mich ja dann jetzt doch, was du dir da jetzt überlegt hast.
Also. Das ist ja im Grunde selbsterklärend. Fünfte politische Theorie, liberal, bewusst nicht libertär-reaktionär. Weil libertär hat schon zu sehr dann wieder einen politischen Anspruch. Aber liberal-reaktionär, dieses liberal darin, also das Witzige und Schöne ist, bei der politischen Theorie liberal-reaktionär bezieht sich keiner der beiden Begriffe von liberal oder reaktionär im engeren Sinn auf Politik. Und das macht auch die Größe dieser politischen Theorie aus. Ja, ja. Also reaktionär, damit meint man, dass man weiß, dass die Leute wie Ratzinger, wie de Maistre, wie andere, die wirklich die ganze Sache grundlegend angehen, denkerisch, ja, die nicht sagen, wie können wir in den Bahnen der Demokratie versuchen, das alles doch noch aufzuhalten oder umzuleiten. Nein, Leute, die vollkommen klar sagen, wir sind seit so und so vielen Jahrhunderten auf einem sehr absteigenden Ast. Der Ast wird dann nicht wieder angenäht oder so und die guten Vögel auf dem Ast sind entflogen ins Jenseits. Von daher lassen wir es. Das weiß man als liberaler Reaktionär. Man sagt sich aber, man lebt da hier in der Zeit. Die Leute kann man immer noch lesen. Man kann Ratzinger lesen, man kann Demestre lesen. Das Witzige ist ja auch Mosebach. Die sind ja alle viel unverbotener als die, die in den Bahnen selber noch was umleiten wollen. Also jeder, der innendemokratisch, jeder wirkliche Reaktionär, der von vornherein sagt, Aufklärung, Demokratie, bitte danke, nein, tschüss, ja, der ist ja viel unverdächtiger heute als irgendwer, der irgendwie mit dem Volk das Ganze nochmal rausreißen will. So, das ist das Reaktionäre bei Liberalen.
Ja, aber jetzt hast du ja im Prinzip alles zusammengefasst, was wir die ganzen Podcast-Folgen gemacht haben. Also
ja,
dieser bunte Exkurs in den ersten Folgen zum Beispiel, das ist ja auch genau ein Exkurs in diese Welt, irgendwie natürlich irgendwie in pervertierter Form, aber wo das überhaupt gar keine Rolle spielt. Was machen wir jetzt und wie wirken wir und so? Also das hast du ja alles angelegt.
Natürlich, wir haben's ja gemacht, alles schon auch, aber ich finde so keine Füllung oder nichts, was in der Schublade irgendwie lagert, hat seinen Vollwert erreicht, bis da nicht ein großartiges Etikett draufgeklebt wird. Und das ist jetzt die Liberalreaktion. Natürlich enge Verbindung auch zum Westextremismus. Und das Liberale daran ist halt dieses das Lebensartliche, das Kulturelle, ja, dass man einfach auch im Zweifel mit Claudia Roth sich einen ansäuft, gemeinsam und mit ihr oder mit Antje Vollmer am besten. Nicht, weil man jetzt Claudia Roth sehr mag, weil man einfach weiß, das, was Claudia Roth und heutige sogenannte Linksliberale an Schaden noch diesem Kontinent, diesem Volk, diesem Land oder überhaupt zufügen, das ist ein Tropfen auf einen sehr, sehr heißen Stein.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Dieser Stein, der glüht seit Jahrhunderten.
Ja, das ist auch, man kann dann wenigstens, also Linke und so weiter sollte man dann auch nicht, wenn man sie hasst oder irgendwie nicht wegen ihrer Politik, sondern vielleicht wegen ihrer Blödheit hassen. Aber
darf ich unterbrechen?
Ja, bitte.
Aber der große Arne Kolb wird doch zitiert mit dem Satz, der Rechte ist nur erträglich, wenn er gebildet ist, der Linke nur, wenn es nicht ist. Was sagst du jetzt dazu?
Darf ich doch.
Ja, eben.
Gerade hier im Podcast darf man allen widersprechen. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, vor allem sich selbst.
Ja, das auf jeden Fall auch. Finde ich aber nicht, weil wie du auch genau sagst, wenn man das ernst nimmt, dass wir im Prinzip in einem Zeitalter leben, wo du gestalterisch auf die Weltmechanismen sowieso nicht mehr einwirken kannst, egal von links oder rechts. Und dann kann man jetzt nicht sagen, ja, die Linken sind für dies und jenes für Einwanderung und deswegen ist jetzt die Welt so schlecht. Also wer das wirklich sagt, der ist dann, dem kann man auch nicht mehr helfen.
Ja, aber lass es uns klären. Das klang vorher mal ganz kurz an. Wir müssen da keine komischen, überschätzten französischen Theoretiker, die sich selber mit auf die 80 zugehend irgendwie in den Kopf schießen in der Kirche, was Gotteslästerung ist. Wir müssen nicht so Leute da lesen. Vor allem, wie peinlich ist es, in so einem Alter sich umzubringen? Ja, da macht man schon besser wie Mishima oder wie irgendwer. Das ist immerhin wertvoll. Ja, ein junger Mensch, der sein Leben in die Schale wirft. Aber wie so ein komischer Franzose mit Ende 70 sich die Kugel zu geben.
Ja. Halten
das einzelne Leute für großartig oder für ein Zeichen. Es gibt doch nichts Ekelhafteres als das. Ja? Also, egal. Diese Leute glauben, wir behaupten wahrheitswidrig, dass der Kommunismus etwas sei, das den Liberalismus braucht und voraussetzt. Gerade heute, der Kommunismus braucht den Liberalismus wie Luft zum Atmen. Ich zitiere Stromberg und sage, umgekehrt wird ein Schuh draus. Folgendes, der Liberalismus an sich, was alle Leute gegen den Liberalismus sagen, dass er in sich nicht stark ist, dass er nur ein Parasit ist, das ist wahr. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, so etwas Schwaches wie der Liberalismus kann niemals ein rechtes System stürzen. Der Liberalismus ist nur der Aasgeier, der das edle Tier frisst, nachdem ein anderes, mächtigeres, böses Tier das edle Tier erlegt hat. Und dieses böse Tier ist immer der Kommunismus, immer der Linke, immer der Jakobinismus, immer der Bolschewismus. Und das gilt es zu erlegen und zu bekämpfen. Der Hauptfeind, liebe Freunde, die ihr wirklich im Herzen recht seid, cor ad cor liquitor, Herz rechts, lebensartig liberal, liberalreaktionär, der Liberalismus ist immer nur der Aasgeier. Der Liberalismus ist vollkommen machtlos, wenn ihr einigermaßen ordentliches rechtes System habt. Ja. Der Hauptgegner kann niemals der Liberalismus sein, sondern immer in all seinen Schattierungen dieses wahrheitswidrige, menschenfeindliche und weltvernichtende linke sogenannte Denken.
Also wenn ihr euch jetzt noch irgendwelche Fragen offen habt und überlegt, wer hat den Podcast wohl am meisten vermisst oder am meisten darauf gewartet, dass es sich endlich weitergeht, ist ja die Antwort ganz klar. Jonas sprudelt nur so vor Monologen und so, das sei dir gestattet, freue ich mich natürlich drüber auf. Vor allem, weil du natürlich recht hast in dem, was du sagst. Und also auch wie ich zu behaupten, Kommunismus brauche den Liberalismus, also in welcher Welt ist das denn rum? Also rein historisch mal betrachtet. Du hast natürlich jetzt schon auf eine andere Ebene gehoben, aber wie kann man das denn ernsthaft behaupten?
Ja, vor allem,
weil das ich ist ja immer noch die ganz andere Frage.
Ja, weil ich auch sehr
so wie in Kambodscha, also das ist ja fast schon zu peinlich, da zu widersprechen.
Ja, aber ja. Aber jetzt mal, weil ich auch, was wieder sehr schön ist, von wegen Liberalismus links-rechts, was nun wo, Schneisen, Spannungen, Allianzen, Komplikationen und so weiter. Da sagen doch Leute den ganzen Libcons oder fragen die, wie peinlich es sei, ob man es mit sich vereinbaren könnte, zu warten, ob irgendwann irgendwelche Leute, seines Merz, Solms, Lindner, Kubicki, ob irgendwer auf der liberalen oder konservativen Spektrum wieder irgendwo sein Harthirn, sein politisches wieder ausgräbt und dann irgendwie mal einigermaßen nicht linksliberale Politik macht. So, das sei peinlich, ob die zu warten. Könnte da nicht irgendwo noch ein Bosbach doch noch so wertkonservativ sein, dass man mit dem eine Allianz bilden könnte? Die Leute, die behaupten, das sei peinlich, die warten ja nicht auf niemanden. Die warten auf Wagenknecht. Und jetzt frage ich dich mal, was ist peinlicher? Auf irgendwelche einigermaßen netten, harmlosen, wertkonservativen aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet zu warten oder auf so eine Frau, die, wenn sie so weiter altert, in 20 Jahren aussieht wie Isma aus Königreich für ein Lama? Übrigens grandios im englischen Original von Eartha Kitt synchronisiert.
Also ich sag dir, überhaupt auf irgendwas zu warten, darin liegt der Ursprung der Peinlichkeit. Das ist ja ganz klar.
Sehr schöner Begriff. Wir können ein schönes so philosophisches, metaphysisches Debütwerk von dir werden. Tanno Gerke, der Ursprung der Peinlichkeit.
Naja, wohl eher nicht.
Och, warum nicht?
Aber,
also ich würde es rezensieren.
Ja, wie das Ratzinger-Buch zum Beispiel.
Ja, klar. Das mache ich. Ja, das wird eine große Sache. Das mache ich natürlich auch.
Ja, klar. Das wird eine große Sache. Jonas, wollen wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es uns auf dem Schloss ergangen ist? Was wir da so gemacht haben?
Ja, nicht mal, dass man da glaubt, der Leçon ist so wenig wert, dass nur von ihm erzählt wird. Nee, schöne Dialektik, ne?
Ja. Sehr schöne Dialekte. Eigentlich ein Begriff, der dir, den ich dir verboten habe, mit Dutschke zusammen.
pass auf, ja, ich.
Das Schlimme ist, wenn du anfängst, so über Kommunismus oder dann solche Wörter zu reden, wie über solche Themen zu sprechen, wie Dutschke es getan hat, verfällst du auch immer so ganz unterschwellig in diesen Ton.
Tja, tut mir leid, aber das zeigt ja, was für ein Zombie-Typus von Mensch diese Denke produziert, ja.
Also da gründe ich das nächste Mal lieber eine astropolitische Zeitschrift.
Astropolitische, wie Jan-Erik Hanussen. Dass du den nicht kanntest, ich meine, der könnte auch mal so ein Anbruchheld werden auf einem Beutel. Jan-Erik Hanussen mit seiner Hitler-Prophezeiung, ja. Konnte ich kein Bahn die Adler tragen, der Holzwurm musste sie dir ja nagen. Das ist, finde ich, sehr nah an Acharonta Movebo. Das ist, irgendwie werde ich es doch noch schaffen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob sein Gesicht so taugt. Ist doch irgendwie ein bisschen, sieht sehr viel nach Alkohol aus, finde ich.
Hast schon recht, ja. Aber krasser Name, oder? Ja, wir haben da so einen krassen Wahrsager mit seinen astropolitischen Zeitschriften und seiner Meinungsmacht, der Hanussen und so.
Das ist doch einfach eine tolle Zeit, wo man so eine Zeitschrift gründet. Ja, und dann kriege ich eine Anfrage, ja, Herr Gerke, möchten Sie für die astropolitische Zeitschrift schreiben? Und in der Zeit hätte ich gesagt, ja, na klar, wann geht's los? Was muss ich machen? Wo ist das Treffen?
Hatten wir im Podcast schon über dieses Foto gesprochen, wo aus einem Wohnzimmer heraus 1931 eine deutsche Innenstadt fotografiert wird. In dem Wohnzimmer auf der Fensterbank steht eine Menorah, so ein jüdischer Leuchter. Mhm. Und draußen sieht man eine Hakenkreuzflagge. Hatten wir im Podcast schon mal besprochen?
Nee, das Foto kenne ich. Aber das hatten wir im Podcast noch nicht gesprochen. Aber da triffst du natürlich genau den Punkt. Das ist ja der Aspekt, weshalb man in dieser Zeit eine astropolitische Zeitschrift gründen konnte.
Ja. Es ist nämlich so, es gibt da nicht, also dieses die jüdische Metaphysik, die deutsche Metaphysik, damals, als sie noch erlaubt war. Ja, und das Christliche dazwischen, da war ja Platz für alles. Ich war mal bei Max Otte 2019, glaube ich, bei diesem, wie heißt das denn, bei diesem Hambacher Fest. Ja, da war ich in einer Unterkunft untergebracht, sorry für die Doppelung. Das war so ein altes Kloster, wo man immer ein bisschen wehmütig sieht, wenn man lebende, wandelnde Nonnen noch sieht. Ja, das kommt einem vor wie Ötzi. Ja. So, und da waren eben auch Fotos von der Einweihung in den 30ern und du denkst dir, na ja, die Leute waren da metaphysisch und spirituell, da war ja alles genug gedeckt mit dem ganzen Sommersonnenwende und hohe Nacht der klaren Sterne und endchristliches, schönes germanisches Brauchtum und so. Aber nein, das spirituelle Reservoir und die spirituelle Nachfrage in der Zeit haben gereicht, um jedes erdenkliche Angebot abzudecken. Von der Nazi-Metaphysik bis zur jüdischen Metaphysik über die christliche Metaphysik. Das heißt, jede einzelne Ideologie war damals angewiesen oder hat sich als vorteilhaft empfunden, sich rückzubinden an dieses Metaphysische.
Und genau, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ja zu dieser Zeit, wo man diese Rückbindung der Metaphysik über verschiedene Wege gegangen ist, sei es Astrologie oder wie du sagst, Christentum oder was auch immer, oder ganz zurück über das Germanentum, da war halt noch irgendein Weg dahin da, den man anknüpfen konnte, so ganz im Dunkeln. Und wenn man das heute macht, bist du ja einfach nur irre. Weil da ist nämlich gar nichts mehr. Der Schädel ist ja komplett im luftleeren Raum. Ich denke, das ist einer der Punkte jedenfalls, warum da diese Diskrepanz ist.
Ja, aber die Frage ist ja auch, bist jetzt herzlich eingeladen, das zu beantworten, ob nicht vielleicht das gar nicht die Schuld unserer jetzigen Mitbewohner oder wie Kapielski sagen würde, unserer Mitinsassen in dieser Welt ist, sondern die Schuld der Generationen, die das alles spirituell so ausgeweitet haben. Vielleicht wurde es ja spirituell übertrieben und ich sag mal, als Naturschützer kann ich ja sagen, die spirituellen Reserven, die spirituellen Waldbestände wurden aufgebraucht in den 30ern bis 45 und seitdem, sogar wenn wir wollten, haben wir einfach keine spirituellen Ressourcen mehr. Und da ist uns gar kein Vorwurf zu machen als modernen, liberal-reaktionären Menschen.
Ja, das haben wir auch versucht, unserem Interviewpartner so ein bisschen beizubringen, dass das ja, auch wenn er sagt, dass es diese Zwecke gibt, sei es jetzt durch Unkraut oder durch Bambusstäbe und so weiter, dass wir halt sagen, das ist ja im Prinzip so sein Ansatz. Man braucht da gar nicht mehr diese großen Waldbestände. So ist es immer noch alles da vorhanden. Das würde ich auch ein bisschen anders sehen. Vor allem.
Zweitens als Frage, darf ich den Gesprächspartner zitieren?
Ja, klar.
Ja, und zwar, er hat gesagt, dieser ganze Esoterik-Unfug, weg damit, Schwachsinn, Esoterik, alles scheiße. Stattdessen muss man mehr mit dem Bambus sprechen.
So, sehr verkürzt hat er das gesagt. Aber natürlich ist es recht. Verkürzt von mir. Es ist sehr witzig, ja. Wir hatten ja auch unseren Spaß daran gehabt, das ist sehr schön. Ja. Aber ich finde, er hat trotzdem eine andere Berechtigung, das zu sagen, als wenn das jetzt, wie gesagt, irgendjemand war, der war halt vorher Banker und ist jetzt auf einmal auf einem spirituellen Trip und macht das. Das ist bei ihm ja eine ganz, ganz andere Grundlage und das zeigt ja auch wieder das, was wir gerade angesprochen hatten, dieses in 30ern oder erste Jahrhunderthälfte und heute, dass da diese Grundlage irgendwo da ist, um da authentisch drüber sprechen zu dürfen.
Jetzt Banker auf spirituellem Trip, Seitenhieber von seinem Freund Florian Homm, oder was? Mit welcher Pflanze, glaubst du, redet der?
Gute Frage, auf jeden Fall irgendwas. Gute Frage. Was sagt er? Wow.
Ich glaube, der redet mit seinem Kaktus.
Ja?
Ja.
Aber der Kaktus, wieso denn der Kaktus?
Ja, du musst stachelig sein, du musst dich wehren, du musst dich durchkratzen, du musst die anderen aus dem Weg räumen, so in der Art, ja?
Mhm. So habe ich einen Kaktus eigentlich nicht. Ja, eher so eine Efeuranke, oder nicht? Das ist doch eher so.
Oh, eine Efeuranke, das war fast schon ein zu poetisches Wort für diesen Mann. Efeu-Ranke. Das klingt ja wie die wiederverheiratete Witwe vom Leopold von Ranke.
Ja, nimm. Komm runter, ja.
Ja, von wegen alles in Ärmel gelegt. Das ist doch alles spontan. So Sprüche kriegst du von mir doch zu jedem erdenklichen Thema. Kannst alles ansagen, was du willst. Das finde ich ein bisschen niederträchtig von dir.
Oh,
zu behaupten, ich würde mir irgendwas hier im Vorhinein. Ich bin doch kein linker Theoretiker.
Nein, das würde ich dir auch nicht vorhalten, aber. Ja. Brauchen wir nicht vertiefen.
Wie stehst du eigentlich zu Franzosen? Ist da außer Raspail eigentlich irgendeiner, für den man sich nicht schämen muss?
Ja.
Ja gut, und Juliette Gréco, RIP in Peace, ne? Also das ist natürlich, ich habe sie ja noch gesehen, 2014, und von wegen der Tod, ja, es gibt da von Jacques Brel den Song, wo der Tod spricht, wo der Tod sagt, Jarif, ja, wie du weißt, heißt das, ich komme, und der Tod sagt dann Jarif, bien sûr, j'arrive, n'ai-je jamais rien für d'autre qu'arrivé. Was habe ich je anderes getan, als zu kommen? Und das ist sehr poetisch.
Was habe ich für ein Verhältnis zu Franzosen? Natürlich gibt es schon interessantere. Und die Frauen, da gibt es natürlich auch ganz nette, ne? Jean Bacon oder so.
Sprichst du die falsch aus oder kenne ich die nicht?
Die von Gainsbourg, diesem Schnulzensänger da.
Ginsburg, auch sehr schön wegen der Ruth, ne? Da sieht man auch, wo die alle herkommen, ja. Sehr schön, Gainsbourg. Hat mir der Jörg Bernig letztens erzählt, hieß er eigentlich Ginsburg, genauso wie Ruth Bader Ginsburg, wo ich jetzt lauter zu Sachen lag, wo ich sogar einen, der meinen Podcast mit uns aufgenommen hat, sehe, wie er den Tod von dieser Frau ungustiös feiert. Und das meine ich mit liberaler Versöhnlichkeit. Also nicht Persönlichkeit, sondern
Versöhnlichkeit. Was feiert der jetzt?
Na, der hat so Sachen retweetet, wo man sagte, ja, dieses ganze Assad-Ding, ja, von wegen Ruth Bader Ginsburg sagt, Assad must go, und Assad fragt dann so, who must go? So, weil sie halt tot ist. Kleiner Spoiler an den Typen, der das retweetet hat, Assad wird auch irgendwann sterben, und die Frau war ja Mitte 80. Und auch wahrscheinlich, gut, wir, will ich jetzt mal offen lassen, ob wir sterben, ja.
Wie ist denn dein Verhältnis zu Frankreich?
Zu Frankreich?
Oder zu Franzosen? Ja.
Ja, interessant, du
zu Frankreich.
Ich habe sie auf Autopartner mal erzählt. Eigentlich will ich Frankreich, ich will kein gutes Verhältnis mit Frankreich, weil ich es irgendwie, das passt nicht in meine Persönlichkeit, aber leider treffe ich immer sehr, sehr gute Franzosen. Ich bin ja ein geborener Allianzsucher mit England, aber ich habe noch nie in meinem Alter einen tollen Engländer getroffen, obwohl alles in meinem Leben, in meinem Fandom darauf ausgerichtet ist. Stattdessen kommen Franzosen zu mir, Kommilitonen in München und sonst wo, die sprechen ein hervorragendes Deutsch. Deutsche sind tolle Leute. Das heißt, so ein bisschen bin ich mit Frankreich schon versöhnt.
Also Das Problem ist, bei Engländern, immer wenn man Engländer trifft, und das ist ja meistens im Ausland für die, weil so oft ist man selbst dann nicht dort, benehmen sich die Engländer wirklich wie unterste Schublade. Und da habe ich mich schon oft gefragt, das ist auch gerade ja immer in Urlaubsverhältnissen, da offenbart sich ja die Tiefe des Menschen nochmal ganz anders. Und da habe ich mich bei Engländern wirklich gefragt, warum benehmen die sich, egal wo die sind, sind die direkt so präsent und benehmen sich so, als sei das deren Zuhause. Ist das irgendwie tradierter Kolonialgeist oder wie kommt das? Das finde ich sehr unangenehm, Engländer im Ausland. Und dann ist auch die zweite Frage, wo sind die Prinz Philip und Roger Scruton Engländer? Die muss es ja, irgendwo müssen die ja doch sein.
Moment,
habe ich noch nie getroffen.
Ja, Prinz Philip ist doch noch alive and well and thriving, wie man in Hollywood sagt.
Ja, aber wo sind die denn? Man trifft immer nur die Assis.
Ja, hast du irgendwie recht. Ich war einige Mal in
England. Hast du schon mal so einen richtigen, ja, so genau.
Mal, ja, wenn dann nur im Fernsehen, dann hat man nur Jacob Rees-Mogg und so, aber auf der Straße oder so habe ich noch nicht getroffen.
Vielleicht ist es eine Verschwörung, vielleicht gibt's die gar nicht.
Ja, aber die Frage ist auch, der Deutsche, den wir uns wünschen, wie selten ist der jetzt im Verhältnis zum Engländer, den man sich wünscht?
Oh, den habe ich schon ein paar Mal getroffen.
Wo?
Ja, letzte Woche halt.
Da aber in rauen Mengen, ne?
In rauen Mengen. Ja. Aber da kann ich immerhin sagen, ja, gibt es.
Sicher,
Und eine Sache zu Frankreich. Frankreich finde ich eigentlich interessant, aber das Problem ist auch wieder leider, immer wenn ich dann Franzosen treffe, wird mein Frankreich-Bild enttäuscht. Und deswegen habe ich mir auch eigentlich überlegt, nicht mehr nach Frankreich zu fahren, weil eigentlich ist ja das Schönste, wie man sich vorstellt. Ne? So Hotels mit Marmorbadezimmern und alles ist ganz toll und irgendwie kultiviert. Ja, und wenn ich dann da bin.
Die Ratten machen schön das Abendessen. Ne?
Und wenn ich dann da bin, ist es auf einmal wie in der dritten Welt. Da kann ich auch in Kongo fahren. Und deswegen, glaube ich, sollte man nicht mehr nach Frankreich fahren. Man sollte das Bild, was man aus den Büchern hat und so in seiner
Welt. Ja, das ist wahrscheinlich die Schicksalhaftigkeit, dass irgendwann diese Länder alle aussehen wie ihre früheren Kolonien. Das passt ja dann so. Wobei, Kongo war belgisch, ne? Aber Belgien, das wissen wir ja, seit Farage dem Van Rompuy das gesagt hat, Belgien ist eh kein Land. Ne? Von daher gehört Belgien zu Frankreich. Die Frage ist nur Deutschland. Werden wir irgendwann wie Namibia oder wie wer werden wir?
Na, wie Südafrika jedenfalls schon mal nicht. Dafür ist Deutschland nicht extrem genug. Für Südafrika ist eher was, wie gesagt, für die Insel vielleicht. Da könnte das so sein. Aber Deutschland, so Mittelklima müsste es irgendwie sein. So vielleicht Äthiopien oder so. Die Leute sind da auch nicht so groß und alles ist so mittelmäßig eben.
Ja, und bei euch in der Mittelstufe auch immer so Äthiopia-Witze gemacht?
Ja, kann sein.
Klingt also, nicht sehr begeistert.
Nee. Aber gut. Du kannst gerne einbringen.
Nee, ich wollte es eher, ich habe neulich bei Ben was gelesen über die mutative Ananke und wollte dich fragen, ob du mir was dazu sagen kannst.
Nee, ich glaube nicht.
Aber klingt doch unfassbar geil, oder?
Was ist es? Was
keine Ahnung. Ja, man weiß es vielleicht, aber man sollte es nicht sagen. Man sollte eher sich überlegen, in welchen Kontexten könnte man den Klang dieser Wendung anbringen. Ja?
Sag doch mal.
So, mutative Ananke. Könnte man so auf dem SPD-Parteitag sagen, jetzt hören Sie endlich auf mit dieser mutativen Ananke. Oder wenn der Arzt sagt, es tut mir leid, aber es ist eine mutative Ananke. So in der Art. Also finde ich sehr geil. Mutative Ananke. Das zeigt, dass Ben ein Genie war. Übrigens, von wegen Genie. Neulich habe ich gelesen, Fundstücke, online, Sezession, Zitat, das Genie aus Plettenberg. Weißt du, wer aus Plettenberg kam?
Ja, ich weiß es leider. Ich weiß auch leider, wo Plettenberg liegt, und ich war da auch leider schon mal.
Eben.
Ja, muss ich den Satz jetzt trotzdem vervollständigen, ja?
Nee, dieser ein Genie aus Plettenberg. War das ein Genie? Oder was sagst du dazu?
Nee, das war ein. Wie kann man Karl Schmidt adäquat beleidigen? Überleg dir mal eine Beleidigung für Karl Schmidt. Also Genie ist es sicherlich nicht.
Du sprichst es vor allem auch so aus wie den orientalischen Geister aus der Flasche auf dem Teppich. Aber, Genie. Ja, wie der Schilling ausschreibt, der flügelklirrende Djinn, schmerzhand, verwohl und gedenke, formend aus End und Beginn und so weiter. Ja, Schilling ist ein Genie, so. Aber doch nicht Karl Schmidt, ich bitte euch.
Ja, das kann man auch nicht ernsthaft behaupten, ne?
Ja, eben.
Das glaube ich dir fast nicht, dass das da geschrieben wurde.
Das stand da, genauso wie bei Ben Mutatiber an Nanke stand. Bei Ben ist
das,
man
glaube ich dir auch.
Ich wäre mal froh, wenn es wirklich stimmt. Aber naja, ein Genie aus Plettenberg, wie das schon klingt.
Ja, vor allem Plettenberg ist genauso, wie du es vorstellst.
Ja. Also vielleicht schätze ich den Autor auch zu gering. Vielleicht wollte er auch über diese Klangkombination ein Genie aus Plettenberg. Vielleicht ist das auch Ironie, oder nicht?
Nee.
Okay, gut. Dann tut's
Bella. Also da kann ich dir alle Illusionen nehmen. Das ist keine Ironie.
Aber ich finde, muss man es zwangsläufig ich sein, um, wenn man das ausspricht, das so klingen zu lassen wie Ironie? Sag du doch mal bitte, vollkommen unironisch, das Genie aus Plettenberg. Sag mal.
Das Genie aus Plettenberg.
Ist nicht so leicht, das unironisch zu sagen.
Ich meine, du machst man mir aber, oder?
Leider.
Karl Schmidt, das Genie aus Plettenberg.
Ja.
Und wie würdest du es nochmal sagen?
Ja, Karl Schmidt, das bekannte Genie aus Plettenberg.
Aber du lachst dich ja schon halb tot, wenn du Karl Schmidt sagst.
Ja, ich gebe mein Bestes, ja, und trotzdem. Ja, ja gut, aber die Frage ist, oder macht es der Wohnort, der Geburtsort vielleicht? Gibt es Geburtsorte auch von wirklichen Genies, die das dann als Ironie erscheinen lassen? Wie zum Beispiel Tano Gerke, das Genie aus Lippstadt.
Das ist sehr unangenehm, ne?
Ja, aber Friedrich Hechelmann, das Genie aus Isny. Krass. Ja,
das geht.
Ja,
aber aus Lippstadt, das kannst du einfach vergessen.
Nee. Jonas Maron, das Genie aus Köln. Köln ist auch keine gute Geniestadt.
Nee, aber du kommst doch nicht direkt aus Köln. Aber du willst
Bin geboren in Köln. Das zählt ja der Geburtsort.
Ach so, okay, ja, dann geht das auch nicht. Was wäre noch ein guter Genieort?
Was muss man der Geburtsort sein?
Wahrscheinlich alles im Süden, ne?
Stefan George, das Genie aus Büdesheim. Geht so. Hält sich in Grenzen.
Ist das sein Geburtsort?
Ja, oder heute halt Bingen, ja. Das Genie aus Bingen geht auch nur so. Aber Goethe, das Genie aus Frankfurt, ist auch nicht so toll. Das geilste für Geniewendung ist wohl Heidegger. Das Genie aus Meßkirch. Das ist geil.
Das ist gut. Ja, deswegen so tiefer da unten, da geht das
ja alles. Ja. Das ist sehr geil. Was gibt's denn noch? Arne Kolb, das Genie aus Öffingen.
Öffingen.
Ja, da muss er umziehen. Rechtzeitig.
Ich weiß nicht, wenn du aus dem Osten kommst, das Genie aus Kitscher oder so, das ist es jetzt auch nicht. Oder das Genie aus Rochlitz.
Genie aus Kötzschenbroda.
Das geht eigentlich auch nicht.
Nee, das Genie aus Wurzen. Wobei es ja da wirklich
Genie ist. Wo ich zum Beispiel Freiburg mit Y schreiben, finde ich sehr stilhaft.
Natürlich, stilhaft. Das finde ich aber nicht sehr stilvoll.
Ja, ich aber schon.
Das Wort stilhaft?
Ja.
Aha. Das
reite doch nicht auf jeden Kram hier rum.
Nee, ich finde, einige Leute, die für eine Sezession schreiben, gehören in stilhaft.
Touché.
Naja, gut. Gibt's noch andere Genies aus irgendwelchen Orten, die das auch untermauern? Also Heidegger finde ich echt das Beste bisher. Wo kommt denn der Leopold Ziegler nochmal her?
Leopold Ziegler, hast du dich hast du ein
Buch geschenkt? Ich habe von einem Mäzen ein paar Bücher auch von ihm geschenkt bekommen. Ich wusste immer schon, dass er gut
ist. Gestaltwandel der Götter, oder?
Ja, ich sehe gerade,
er kommt. Oder welches?
Gestaltwandel der Götter, ja. Aber er kommt aus Karlsruhe, das kann es ja auch nicht wirklich sein.
Och, aber ist schon besser als Lippstadt.
Besser als Lippstadt, ja.
Das ist, naja. Gibt's aber im Norden, das ist noch die Abschlussfrage, gibt es im Norden interessante Städte? Lübeck?
Nee, Genie aus Lübeck fände ich nicht. Ja, Thomas Mann kann man jetzt streiten. Aber ich finde schön im Greifswald finde ich sehr gut. Das Genie aus Greifswald.
Greifswald so ist gut, klar.
Kaspar David Friedrich kann das von sich sagen, ja.
finde auch so Städten wie Flensburg kann eigentlich irgendwie
nur... Flensburg nicht.
Geht nicht.
Nee, es gibt sowas sehr Schönes vom Namen her im Norden. Es ist aber nicht Eutin, es ist auch nicht...
Husum auch nicht.
Nee, es ist was ganz, ganz Klangvolles. Vielleicht weiß es jemand, schreibt es in die Kommentare. Es kann auch gerne in die Kommentare geschrieben werden, andere Geniestädte, ja, das Genie aus, was am vertrauenswürdigsten klingt. Nee, irgendwas im Norden klingt ganz, ganz geil, aber ich komme gerade leider nicht drauf. So eine berühmte Sandsteinstadt auch.
So eher Osten oder wie?
Nee, schon Norden.
Ja, Nord, also Ostsee.
Ja, genau. Wie heißt das denn? Stralsund. Das Genie aus Stralsund. Das ist eine geile Stadt, oder?
Ja, aber so richtig zu einem Philosophen oder so passt das auch nicht, finde ich.
Ja, es passt auch zum
Stralsund, so wenn du mir jetzt sagst, irgendeine Schlagersängerin aus Stralsund, das passt, aber so.
Och, das wäre auch zu billig, aber. Aber ich finde schon, dass auch Stralsund, es klingt sehr geil, aber es passt nicht so gut zum Klang von Genie. Ja, da passt Genie aus Meßkirch einfach besser als Genie aus Stralsund.
Wie findest du sowas wie Swinemünde? Das ist doch komisch, oder?
Es hat so einen Thomas-Mann-Charme, aber darüber hinaus kann es mich wenig beeindrucken.
Was kann dich heute Abend noch beeindrucken?
Als Ortsname?
Ja, insgesamt.
Ja, sonst kann mich immer viel beeindrucken. Also auch Musik, auch wenn wir da nochmal den Back-Katalog, die alten Werke von Juliette Gréco, die ich noch nicht live gehört habe, nochmal ansehe. Das gab schon gute Sachen, ja. Und ob das dann Existenzialisten, Musen waren oder deutsche Nazi-Kollaborateure oder alles skandinavische Kirsten Heiberg, Zaha Leander, wer singen kann, wer schreiben kann, wer malen kann, wer denken kann, der ist gerne gesehen. Wer irgend so eine quasi bolschewistische Parteidisziplin installieren will, der wird ohnehin von der Geschichte noch und nochmal widerlegt werden, aber wo ich Leute bewundere, muss ich auch ehrlich zugeben, sie versuchen es immer wieder, obwohl sie eigentlich wissen könnten, dass sie immer wieder scheitern und der ewige Gewinner bleibt der liberale Reaktionär.